SWR 2 Wissen.
Astrid Lindgren. Kinder haben ihr immer mehr bedeutet als Männer. Ein Feature von Regina Lessner.
Wäre ich Gott, dann würde ich weinen über die Menschen, sie, die ich geschaffen zu meinem Ebenbild. Wie ich weinen würde über ihre Bosheit und Gemeinheit und Rohheit und Dummheit und ihre armselige Güte und hilflose Verzweiflung und Trauer. Und wie ich weinen würde über ihre Herzensangst, über ihren ewigen Hunger, ihre Sorge und Todesfurcht und trostlose Einsamkeit.
So traurig und sehnsuchtsvoll nach einer anderen, einer besseren Welt als die, in der wir leben, beginnt Astrid Lindgrens Gedicht »Wäre ich Gott«, geschrieben 1991, im Jahr des Golfkrieges und des Einmarschs sowjetischer Truppen im Baltikum.
Und dann all die Kinder, alle Kinder, über sie würde ich am allermeisten weinen.
Aber der liebe Gott, ich glaube, er guckt in eine andere Richtung. Er kann nicht die Kinder ansehen, das ist nicht möglich. Und die Welt ist nicht so wunderbar für Kinder. Es gibt ja viele Kinder, die es sehr gut haben, aber es gibt auch viele, die es nicht so gut haben. Und also ich habe immer geschrieben, vor allem Kinderbücher, die ich nicht für Kinder geschrieben habe, sondern für mich selbst. Ich fand ja, dass es ebenso lustig ist, Bücher zu schreiben, als sie zu lesen.
Am 28. Januar 2002 ist Astrid Lindgren, 94-jährig, in Stockholm gestorben. Und niemand wird jemals wieder so wie sie über Kinder und für Kinder schreiben. Voller Respekt, voller Verständnis für ihre Freuden und für ihren Kummer. Als ich Astrid Lindgren kennenlernte, war sie 85 Jahre alt. Es war ein sonniger Frühlingsnachmittag. Wir saßen nebeneinander auf einer Bank im Vasapark. Ein herrlicher großer Park fast mitten in Stockholm. Mit alten Baumriesen zum Klettern und rings um uns blühender Flieder. Und die große Wiese, im Winter eine Schlittschuhbahn, war weiß getupft mit Gänseblümchen. Wie schön das Leben sein kann, seufzte Schwedens große alte Dame.
Es war ein heller, schöner Frühlingsabend. Und das Fenster stand offen. Die weißen Gardinen wehten sacht hin und her, als ob sie den kleinen blassen Sternen dort oben am Frühlingshimmel zuwinkten. Lillebror stellte sich ans Fenster und schaute hinaus. Er dachte an den hübschen Hund, der ihm auf dem Heimweg von der Schule begegnet war. Ein wunderhübscher Hund, der Lillebror beschnuppert und mit dem Schwanz gewedelt und so ausgesehen hatte, als wolle er gern Lillebrors Hund werden. Wäre es nach Lillebror gegangen, dann hätte er es sofort werden können. Aber nun war es so, dass Papa und Mama auf keinen Fall einen Hund im Hause haben wollten. Lillebror seufzte tief. Da hörte er ein leises Brummen. Das Brummen wurde lauter, und ehe er sich's versah, kam ein kleiner, dicker Mann langsam ans Fenster geflogen. Das war Carlsson vom Dach, aber das wusste Lillebror ja noch nicht. »Heisa, hopsa«, sagte er, »darf man sich hier ein wenig niederlassen?« »Ja, bitte sehr«, sagte Lillebror.
Ob in Afrika, Amerika, Asien, Australien oder Europa, kaum ein Kind, das nach dem Zweiten Weltkrieg lesen gelernt hat, ohne Pippi Langstrumpf zu begegnen. Oder Lasse, Bosse und Lisa, den Kindern von Bullabü. Und da ist Kalle Blomqvist. Und Carlsson, der über die Dächer von Stockholm fliegt. Und Madita und Mio, die Brüder Löwenherz, Ronja Räubertochter. Universitäten verliehen der Autorin die Doktorwürde, literarische Gesellschaften wetteiferten um ihre Mitgliedschaft. Und die Liste ihrer Preise und Auszeichnungen ist lang.
Ich fand, es war das beste Zeit meines Lebens, als ich ein Kind war und spielen dürfte. Oh, yes! Wenn ich nur fließend Deutsch sprechen könnte, dann wäre es besser. Aber ich fand nicht, dass es besonders lustig war, größer zu werden und ein junges Mädchen zu werden.
Nein, darum muss man sich wirklich nicht reißen, sagte Pippi. Große Menschen haben niemals etwas Lustiges. Sie haben nur einen Haufen langweilige Arbeit und komische Kleider und Hühneraugen und Kommunalsteuern. Kommunalsteuern heißt das, sagte Annika. Ja, es bleibt jedenfalls der gleiche Unsinn, sagte Pippi. Und dann sind sie voll Aberglauben und Verrücktheiten. Sie glauben, es passiert ein großes Unglück, wenn sie beim Essen das Messer in den Mund stecken und all solch dummes Zeug. Und spielen können sie auch nicht, sagte Annika. Uch, dass man unbedingt groß werden muss. Wer hat gesagt, dass man es werden muss? Fragte Pippi. Wenn ich mich nicht irre, habe ich irgendwo ein paar Pillen. Was für Pillen? Fragte Thomas. Sehr gute Pillen für die, die nicht groß werden wollen, sagte Pippi und sprang vom Küchentisch. Sie suchte überall in Schränken und Schubkästen und nach einer Weile brachte sie etwas an, was genau aussah wie drei gelbe Erbsen. Erbsen, sagte Thomas erstaunt. Und diese Pillen sollen helfen? Fragte Annika zweifelnd. Natürlich, sagte Pippi, aber man muss sie im Dunkeln nehmen und dazu muss man sagen, liebe kleine Krummelus, niemals will ich werden Gruß. »Groß, meinst du wohl«, sagte Thomas. »Wenn ich Gruß gesagt habe, dann meine ich Gruß«, sagte Pippi. »Das ist nämlich gerade der Trick, verstehst du? Die meisten sagen groß, und das ist das Schlimmste, was passieren kann.«
»Sehr schön war es, dass ich ein Bauernkind war von Smoland, die da aufgewachsen ist, und dass wir überall spielen konnten und auch, dass wir sehr frei waren.« Aber wir müssten ja auch gehorchen. Ja, das war eine Voraussetzung, ja. Wir müssen gehorchen. Und man hatte keine Lust, über einige Grenzen zu gehen, sondern, ja, dass Kinder wünschen Grenze. Sie wünschen Grenze. Ja, man kann ein Kind, ich habe meine eigenen Kinder nicht geschlagen, und sie haben doch gewusst, dass sie müssen mir gehorchen.
Für Astrid Lindgren und ihre drei Geschwister war der Hof der Eltern das Zentrum ihres Lebens. Es war ein Leben im Pferdezeitalter, ohne Telefon und Elektrizität. Und wer die Bullerbü-Bücher gelesen hat, der weiß, wie schön es war, Kind auf Nest zu sein. Denn der Pachthof und seine Bewohner sind das weltberühmte Vorbild für Bullerbü. Und die kleine Stadt Wimmerby, wo Astrid Lindgren zur Schule ging, wurde in ihren Büchern zu Kleinköpping, der Stadt, in der Meisterdetektiv Kalle Blomqvist und seine Freunde ihre Fälle lösen. Dorthin fährt auch Emil aus Lönneberger und schafft sich ein Pferd an. Der unentwegt Streiche ausheckende Emil und seine kleine Schwester Ida sind Astrid Lindgrens literarische Lieblingskinder.
Ja, also ich habe geschrieben Bücher von einer Welt, die ich kannte und in welcher ich lebte. Ich kann nicht helfen, dass es jetzt wie eine Idylle vorkommt. Das ist nicht meine Schuld.
Doch es gibt in Astrid Lindgrens Büchern nicht nur glückliche Kinder, die wie sie selbst in einer heilen, von Liebe und Geborgenheit geprägten Welt aufwachsen. Sie erzählt auch von den ungeliebten oder kranken Kindern, wie Bo Wilhelm Olsson, Bertil oder Goran. Aber wenn ihre Buchkinder sich am verlassensten fühlen, dann zeigt Astrid Lindgren ihren kleinen Lesern, dass es selbst wenn man sehr unglücklich ist, immer Hoffnung gibt. Und so hört Bertil plötzlich kleine trippelnde Schritte im Zimmer und findet einen Freund, auch wenn er nur so groß ist wie eine Maus, Nils Carlsson Däumling, der das Loch unter Bertils Bett gemietet hat. Der gelähmte Goran kann nicht laufen, aber fliegen, jedenfalls mit Herrn Lilienstengel aus dem Land der Dämmerung. Und der von seinen Pflegeeltern vernachlässigte Bo Wilhelm Olsson wird durch einen Stockholmer Bierflaschengeist in ein fernes Land versetzt, wo er bei seinem Vater, dem König, zu einem glücklichen Mio wird.
Die Kinder, ich glaube, dass sie sehr viel Eindruck vom Fernsehen bekommen, vom Anfang. Es ist so schrecklich, alles, was man mit Kindern tut. In Kriegsländer und überall. Wie kann ein Kind überhaupt, was wir normal nennen, wie können wir ein normales Kind finden? Und mit all diesem Gewalt, die sie im Fernsehen ansehen. Es ist ja immer Gewalt.
Ich möchte zu Ihnen über die Kinder sprechen, über meine Sorge um sie und meine Hoffnungen für sie. die jetzt Kinder sind, werden ja einst die Geschäfte unserer Welt übernehmen, sofern dann noch etwas von ihr übrig ist. Sie sind es, die über Krieg und Frieden bestimmen werden und darüber, in was für eine Gesellschaft sie leben wollen. In einer, wo die Gewalt nur ständig weiter wächst, oder in einer, wo die Menschen in Frieden und Eintracht miteinander leben. Gibt es auch nur die geringste Hoffnung darauf, dass die heutigen Kinder dereinst eine friedlichere Welt aufbauen werden, als wir es vermocht haben? Und warum ist uns dies trotz allen guten Willens so schlecht gelungen?
Bei der feierlichen Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels ist es üblich, dass der Preisträger eine Rede hält, die vorher von den Veranstaltern begutachtet wird. 1978 sollte Astrid Lindgren als erste Kinderbuchautorin diesen Preis bekommen. Sie schrieb ihre Rede, schickte sie nach Frankfurt und erhielt schon bald die Nachricht, dass sie keine Rede zu halten brauche. Es reiche, wenn sie den Preis entgegennehme und sich bedanke. Kurz und gut. Sie antwortete, wenn sie ihre Rede nicht halten dürfe, dann würde sie nicht kommen. Dann müsse jemand anders ihren Preis entgegennehmen und sich kurz und gut bedanken. Da überlegten es sich die Veranstalter anders und Astrid Lindgren hielt ihre berühmte Rede »Niemals Gewalt«.
Aber in keinem neugeborenen Kind schlummert ein Samenkorn, aus dem zwangsläufig Gutes oder Böses spricht. Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen Mensch mit Sinn für das Gemeinwohl heranwächst oder aber zu einem gefühlskalten, destruktiven, egoistischen Menschen, das entscheiden die, denen das Kind in dieser Welt anvertraut ist. Je nachdem, ob sie ihm zeigen, was Liebe ist, oder aber dies nicht tun. Überall lernt man nur von dem, den man liebt, hat Goethe einmal gesagt, und dann muss es wohl wahr sein.
Astrid Lindgren hat ja nicht nur mit Pippi Langstrumpf, sondern auch mit den anderen Büchern. Ich denke da zum Beispiel an Karlsson vom Dach, das war für mich ein großes Poetikum. Sie hat zum ersten Mal so etwas geprägt, wie dass Kinder eine Instanz sind und dass Kinder den Erwachsenen gegenüber also auch eine eigene Meinung haben können. Also dieses Nein-Sagen, was wir später dann in den 70er Jahren in der Kinderliteratur probiert haben, das war ja schon bei der Astrid Lindgren lange vorhanden.
Seit 1971 leitet Hans-Joachim Gellberg das Kinderbuchprogramm Belz und Gellberg, gibt außerdem das Magazin Der bunte Hund heraus, sowie die Jahresbücher der Kinderliteratur.
Und es gab ja so vor 1945 keine gute Kinderliteratur, nur ganz wenig und zum Teil sehr schlechte. Also die deutsche Kinderliteratur hat sich ja eigentlich erst nach 1945 überhaupt neu entwickeln können. Und wir hatten ja in Deutschland eigentlich nur den Kästner. Also man kann schon sagen, dass Astrid Lindgren mit ihren Büchern einen großen Einfluss auf die deutsche Kinderliteratur gehabt hat und eigentlich nachvollziehbar bis zum heutigen Tag wirkt.
Jenen aber, die jetzt so vernehmlich nach härterer Zucht und strafferen Siegeln rufen, möchte ich das erzählen, was mir einmal eine alte Dame berichtet hat. Sie war eine junge Mutter zu der Zeit, als man noch an diesen Bibelspruch glaubte, dieses wäre die Rute schont verdirbten Knaben. Im Grunde ihres Herzens glaubte sie wohl gar nicht daran, aber eines Tages hatte ihr kleiner Sohn etwas getan, wofür er ihrer Meinung nach eine Tracht Prügel verdient hatte, die erste in seinem Leben. Sie trug ihm auf, in den Garten zu gehen und selber nach einem Stock zu suchen, den er ihr dann bringen sollte. Der kleine Junge ging und blieb lange fort. Schließlich kam er weinend zurück und sagte: Ich habe keinen Stock finden können, aber hier hast du einen Stein, den kannst du ja nach mir werfen. Da aber fing auch die Mutter an zu weinen, denn plötzlich sah sie alles mit den Augen des Kindes. Das Kind musste gedacht haben, meine Mutter will mir wirklich wehtun und das kann sie ja auch mit einem Stein. Sie nahm ihren kleinen Sohn in die Arme und beide weinten eine Weile gemeinsam. Dann legte sie den Stein auf ein Bord in der Küche und dort blieb er liegen als ständige Mahnung an das Versprechen, das sie sich in dieser Stunde selber gegeben hatte. Niemals Gewalt.
Ja, man musste das tun, aber das ist nichts besser geworden seit 78, ja, ja, ja. Nein, ich glaube nicht, denn man kann ja das so sehr selten erfahren, dass ein Mensch Macht hat und es nicht missbraucht. Das kommt nicht vor.
Dass es vorkommt, wenn auch zunächst nur in einer Geschichte, das zeigt Astrid Lindgren ihren jungen Lesern gleich in ihrem ersten Buch, das 1946 in Schweden erschien, Pippi Langstrumpf.
Pippi ist das stärkste Mädchen der Welt. Und so stark möchte ich auch sein. Und weißt du warum? Weil sie kämpft mit Leuten, die gemein sind.
Die Kritiken in Schweden waren sehr schön in verschiedenen Zeitungen. Aber es gab ja Menschen, die sagten, das ist ja Wahnsinn, sowas in die Hände von Kindern zu setzen.
Als Pippi im Buchhandel erschien, da war in Schweden gerade die Diskussion über die Kindererziehung in Gang gekommen. Eine Gruppe von Kinderpsychologen hatte begonnen, sich für das Recht des Kindes auf Eigenwert und Achtung einzusetzen. Begriffe wie den Trotz brechen oder den Willen zügeln waren nicht mehr selbstverständlich. Und Pippi mit dem breiten Mund, aus dem so fantastisch Respektloses kam, wurde in diesen Zusammenhang mit hineingezogen. Lehrer und ängstliche Eltern sahen sich durch die zügellose Pippi und dann auch noch ein Mädchen in ihrer Autorität bedroht. Auch die damalige Staatssekretärin des schwedischen Außenministeriums empörte sich über das sich allein erziehende Superkind.
Es ist recht ermüdend, dauernd von den Rechten der Kinder reden zu hören. Was Wunder, wenn sie selbstbewusst und schwierig werden bei all dieser Propaganda, die für diese ihre Rechte gemacht wird. Ihr gegenwärtig geliebtestes Buch, Bestseller also, handelt von einer jungen Dame, Pippi Langstrumpf, die immer macht, was ihr gerade einfällt. Sie ist nicht einmal in Freiheit erzogen, sie ist überhaupt nicht erzogen. Sie dürfte als eine Märchenfigur gedacht sein, aber ich frage mich, ob Kinder sie als solche auffassen.
37 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern war Astrid Lindgren, als sie die Geschichten von Pippi aufschrieb. Sie wohnte damals schon in der Dalagata in Stockholm. Von Småland war sie als junges Mädchen weggegangen.
Ich war 19 Jahre alt und damals sollte ich ein Kind haben.
Das war 1925?
Ja, war natürlich nicht gewöhnlich, sondern ungewöhnlich. Und ich wollte den Vater des Kindes nicht heiraten. Ja, warum? Warum mag man ein Mann nicht? Er muss doch was Besonderes sein, um dass man Lust kriegt, ihn zu heiraten. Er war viel älter als ich und ja, ich hatte einfach keine Lust. Ich wollte gerne das Kind haben, aber den Vater nicht. Und meine Mutter und mein Vater waren nicht ganz so freundlich wie gewöhnlich, sondern waren natürlich nicht froh darüber, aber sie waren kluge Menschen. Und wenn ich später zu mein Elternhaus kam mit meinen Knaben, dann waren sie glücklich über das Kind.
Sie hätten zu Hause bei ihren Eltern bleiben können.
Das wollte ich auch nicht. Ich wollte ja arbeiten und Geld verdienen und mein Kind aufziehen, ja. Also, nein, ich bin weggegangen.
Nach Stockholm, um sich zur Sekretärin ausbilden zu lassen. Auf den kleinen Sohn Lasse passte tagsüber die Zimmerwirtin auf.
Dann kam ich am Abend zurück und ich war eben so froh, dass Lasse mein Kind war. Und wir brauchten den Vater nicht. So ging es eine Zeit und dann habe ich mich verheiratet mit einem anderen Mann. Und mein Mann, Sture, er war ja ein sehr guter Stiefvater für meinen Sohn. Und ich hatte meinen Mann sehr lieb, aber er starb in 52 und ich Das war nicht das Sicher. Wir waren glücklich. Das waren wir, aber Kinder war für mich mehr bedeutend als der Männer mit gestrieften Hosen.
3 Jahre nach ihrer Heirat hatten Astrid und Sture Lindgren eine Tochter bekommen, Karin. Und als Karin 7 Jahre alt war und krank im Bett lag, bat sie ihre Mutter eines Abends, ihr etwas zu erzählen. Ja, aber was? Na, von Pippi Langstrumpf. Die kleine Karin hatte den Namen in diesem Moment erfunden. 3 Jahre lang musste Astrid Lindgren ihrer Tochter von Pippi erzählen, Abend für Abend. Und dann lag sie im März 1944 selbst krank im Bett. Sie hatte sich auf schneeglatter Straße den Knöchel verstaucht. So kam ihr die Idee, die Geschichten von Pippi aufzuschreiben und sie Karin zum 10. Geburtstag zu schenken. Eine Abschrift schickte sie an einen Verlag. Das Manuskript wurde abgelehnt. Ein Jahr später veranstaltete derselbe Verlag ein Preisausschreiben für Kinderbücher. Astrid Lindgren holte ihr altes Manuskript hervor, schickte es ein und bekam prompt den ersten Preis. So hat es angefangen. Und längst hatte Pippi ihren Siegeszug um die Welt angetreten, bevor sie endlich auch nach Deutschland kam. 5 deutsche Verleger hatten das Buch zunächst abgelehnt. Erst 1949 brachte es schließlich der Friedrich-Oetinger Verlag heraus und seither ist es ebenso wenig aus dem Parnass der Kinder wegzudenken wie Tom Sawyer oder Pinocchio oder Robinson.
Die Kinder haben ihr sehr gern noch. Sie können sich vorstellen, dass man kann sich so wie Pippi, man kann Macht haben, man kann Geld haben und man kann machen gerade, was man will und so. Das ist natürlich ein Wunschtraum für Kinder. Ich denke nicht jeden Tag, oh Pippi, Pippi, das tue ich überhaupt nicht. Also ich habe ja es geschrieben, um mich selbst eine Freude zu machen. Aber wenn Pippi überhaupt eine Funktion gehabt hat, außer zu unterhalten, dann war es zu zeigen, dass man Macht haben kann und die nicht missbraucht. Und das ist wohl das Schwerste, was es im Leben gibt.
Eine Nachtigall.
Ja.
Mit einem leichten Frösteln zog Astrid Lindgren ihre grüne Strickjacke enger um die Schultern. Soll ich die Tür zumachen? Sie nickte.
Ich hatte ja meinen Sohn sehr, sehr lieb. Und meine Tochter auch. Aber als Mutter war ich vielleicht mehr an meinen Sohn abhängig. Und er hat sehr viel an mich gehängt durch das ganze Leben. Und er hatte Krebs. Er hatte einen Tumor am Gehirn. Ja. Ich wusste ja schon lange, dass er müsste sterben. Er lag ziemlich lange bewusstlos, mehrere Monate. So, ich wusste ja, dass er sterben sollte. Und das war es ja auch. Ich erinnere mich, ja, für mich bedeutet Nachtigallen, dass als mein Sohn gestorben hatte, dann war ich bei einer Freundin zum Mittagessen eingeladen und ich dachte, dass ich kann wohl eben so gut dahin gehen und da traurig sein als zu Hause. Und sie wohnte auf einer anderen Insel hier im Skärgården. Und da hat den ganzen Abend Nachtigallen gesungen, wie wahnsinnig. Ich habe nie etwas Ähnliches gehört. Und das zusammen mit mein Trauer über meinen Sohn, das für mich bedeutet Nachtigallen, dass dann denke ich an meinen Sohn, meinen toten Sohn.
Ich wollte mir nicht anmerken lassen, dass ich diese Schreckliche gehört hatte, dass ich bald sterben würde. Natürlich wurde ich traurig und bekam furchtbare Angst. Und das wollte ich Mama nicht zeigen. Aber als mein Bruder Jonathan nach Hause kam, erzählte ich es ihm. Weißt du, dass ich bald sterben muss? Fragte ich und weinte. Jonathan dachte ein Weilchen nach. Er antwortete mir wohl nicht gern, doch schließlich sagte er, ja, das weiß ich. Da weinte ich noch mehr. Wie kann es so was Schreckliches geben, fragte ich. Wie kann es so etwas Schreckliches geben, dass manche sterben müssen, wenn sie noch nicht mal 10 Jahre alt sind? Weißt du, Krümellöwenherz, ich glaube nicht, dass es so schrecklich ist, sagte Jonathan. Ich glaube, es wird herrlich für dich. Herrlich? Sagte ich. Tot in der Erde liegen, das soll herrlich sein. Aber geh, sagte Jonathan. Was da liegt, ist doch nur so etwas wie eine Schale von dir. Du selber fliegst ganz woanders hin.
Jonathan, ich sehe das Licht, ruft Krümel Löwenherz auf der letzten Seite.
Und da war die kleine Mädchen, die in Mischelbücher Lila Ida gespielt hat. Und sie sagte, oh, das war das schönste Buch, das du je geschrieben hast. Und vielen Dank, dass du ein so wunderbares Schluss geschrieben hast.
Nach ihrem 70. Geburtstag wurde Astrid Lindgren eine der einflussreichsten Meinungsmacherinnen Schwedens. Warum sind Sie nicht in die Politik gegangen?
Nein, in Politik will ich nicht überhaupt, kann mich nicht Schreckliches vorstellen als das. Und doch habe ich ja manchmal ganz oft in verschiedene Fragen eingemischt. Aber ich meine, dass die politische Arbeit konnte ich nicht aushalten.
1988 ist in Schweden ein verbessertes Tierschutzgesetz in Kraft getreten, nachdem sie immer wieder auf die Grausamkeit der Massentierhaltung aufmerksam gemacht hatten.
Ja, weil ich finde, dass Tiere, so wie Kinder, ganz wehrlos sind und können nicht selber etwas tun, um ihre Situation besser zu machen. Also finde ich, dass wenigstens ich tun will, was ich kann, um die schwersten Schrecklichkeiten wegzubekommen. Und ich wünsche mich Frieden auf der Erde. Das ist, was ich mich wünsche für die Kinder. Und das bekomme ich niemand. Es gibt keinen Frieden auf der Erde. Aber ich muss hoffen, dass es so sein soll.
In SWR 2 Wissen hörten Sie, Kinder haben mir immer mehr bedeutet als Männer. Die Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Eine Sendung von Regine Lessner.